Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das ist DRS 1 mit dem Treffpunkt. Heute reden wir von Fairtrade. Fairtrade heisst wörtlich übersetzt fairer Handel. Was ist fairer Handel, haben die Leute gefragt auf der Strasse.
Fairer was?
Fairer Handel. Was ist fairer Handel?
Fairer Handel.
Ja, genau, fairer Handel. Wo, also, was ist fairer Handel?
Ja, wo ist fairer Handel heute? Niemand mehr.
Sagt der Mann. Tatsache aber ist, die Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten sind Weltmeister, wenn es darum geht, Produkte zu kaufen, die ein Fairtrade-Label haben. Zum Beispiel Produkte von Max Havela. Was ist fairer Handel? Was sind faire Produktionsbedingungen? Fairtrade, das Thema heute im Treffpunkt auf dem Eis mit dem Joschi Kühnen und Tobias Fischer. Das heisst mit dem Treffpunkt. Heute reden wir von Fairtrade, fairem Handel. Bei uns jetzt der DRS-Wirtschaftsredakteur Philipp Erath. Und die Frage stellen wir natürlich jetzt allen, Ihnen daheim sowieso. Sie können mithören natürlich, Sie können aber, und wir würden uns sehr freuen, darauf reagieren, was Sie hören, Ihre Meinung dazu sagen, Ihre, wie man so schön sagt, Input geben. Sie können Fragen stellen an unsere Gäste, die Sie im Laufe dieser Sendung kennenlernen. Und das an Mail ins Studio. Sie gehen auf drs1.ch, sehen dort auf der rechten Seite den sogenannten Button, wo man das Mail ins Studio abschicken kann. Schicken Sie uns Ihre Frage, Ihre Meinung, Ihre Erfahrung mit fairem Handel. Wir stellen allen Gästen heute die Frage, Gäste, die sollten wissen, was fairer Handel ist, jetzt Philipp Erath. Guten Morgen, Philipp.
Guten Morgen.
DRS Wirtschaftsredakteur. Was ist fairer Handel?
Fairer Handel ist dann, wenn man Produkte kauft aus sogenannten Entwicklungsländern, aber dort werden sie eben zu Bedingungen hergestellt, die für die Leute dort tragbar sind, dass sie einen Lohn kriegen, wo sie damit können leben, vielleicht können sogar die Kinder in die Schule schicken, dass es einfach nicht darum nur geht, möglichst günstig zu produzieren, sondern dass die Leute auch längerfristig etwas von ihrer Arbeit haben. Das ist eigentlich fairer Handel.
Wenn ich jetzt eine Note müsste, was gäbe die für eine Note für die Erklärung? Schon ziemlich gut. Es tun sich natürlich noch weitere Fragen auf und die beantworten im Verlauf von dieser Sendung. Philipp Erath, tragen Sie selber auch Kleider aus zum Beispiel fairem Handel oder essen Sie Produkte aus fairem Handel?
Also Kleider trage ich nicht, weil es wahrscheinlich auch von den Kleidersegmenten, die ich so ein bisschen einkaufe, gibt es einfach noch nicht, aber Stichwort Essen, dort sicher Bananen, da kommt man auch fast nicht drum herum und ich finde es auch gut. Beim Kaffee schaue ich sogar speziell drauf, da kaufe ich eigentlich nur Kaffee aus fairem Handel, mhm. Auch andere Produkte, Ananas, Avocados.
Aha, gut, jetzt haben wir schon viel Einblick bekommen, über den Alltag von einem Schweizer zum Beispiel. Jetzt wollen wir wissen, was es damit auf sich hat mit dem Weltmeister. Ich habe eingangs gesagt, wir Schweizer sind quasi Weltmeister im fairen Handelprodukt kaufen. Und obwohl auf der Straße viele Leute eigentlich da gar nicht so optimistisch sind. Was ist jetzt, wieso sind wir denn Weltmeister, Philipp Erath?
Weil wir im Vergleich zum gesamten Handel oder zum gesamten Konsumverhalten in der Schweiz relativ einen grossen Anteil haben. In anderen Ländern ist das total anders. Unser Nachbar in Deutschland dort wird im Vergleich zum gesamten Umsatz, den der Detailhandel macht, nie so viel an fairer Produkt verkauft als in der Schweiz. Also von dem her sind wir Schweizer Meister. Mengenmässig sind wir auch nicht so schlecht dabei.
Also Schweizer Meister oder Weltmeister?
Weltmeister. Mengenmässig sind wir insgesamt auch nicht so schlecht dabei. Also in der Schweiz werden 267 Millionen Franken im Jahr ausgegeben für Fairtrade-Produkte. Und das sind eigentlich streng nur die gelabelten Produkte, also die, wo das Max Havela-Logo drauf haben. Es gibt ja noch Produkte, die zum Beispiel in Drittweltläden, in den Claro-Läden verkauft werden. Die sind zum Teil nicht gelabelt, aber die zählen ja eigentlich auch dazu. Mhm. Das ist je nachdem eine Interpretationsfrage. Mhm.
Gut, die angesprochenen Punkte, Claro-Läden stellen wir vor. Wir haben einen Vertreter hier von Max Havela, der Geschäftsleiter von Max Havela ist da, der Martin Rohner. Jetzt Philipp Erath, wenn ich fertig höre, und Sie haben es vorhin selber gesagt, Bananen kommt einem da noch Sinn. Was gibt es denn sonst noch?
Blumen, Rosen zum Beispiel, Kaffee, Schoki, Tee, Honig, Ananas, Avocados, Reis, Baumwolle. Und was das Spannende ist, sind eigentlich total verschiedene Marktanteile. Bei den Bananen und mit den Rosen ist es so, fast jede zweite Banane und fast jede zweite Rose in der Schweiz, die hier verkauft wird in der Schweiz, kommt aus Fairtrade-Handel. Bei den anderen Produkten ist es nicht so hoch. Schoki, Tee, Kaffee, dort liegen die Anteile weit unter 10%, auch ungefähr in diesem Bereich.
Jetzt haben wir es davon gehabt, Fairtrade hat in der Schweiz doch irgendwie eine Nischenfunktion. Warum denn das?
Also eben bei den Bananen und den Rosen kann man eigentlich nicht mehr von einer Nische reden.
Unterscheiden, okay.
Aber eben bei Kaffee, bei Schoki, das sind eigentlich wirklich halt noch Nischenmärkte. Es liegt daran, dass es hat mehrere Gründe eigentlich. Also zum einen ist es von der Fairtrade grundsätzlich mal schwierig, in die Läden reinzukommen. Die Läden, die schauen, dass sie vor allem ihre gut laufenden Produkte drin haben. Das sind eben häufig Markenprodukte. Jetzt könnte man ja sagen, gut, der Fairtrade müsste auf Markenprodukthersteller losgehen und sagen zum Beispiel einer Nestlé, verkaufe doch Fairtrade-Kaffee, kaufe doch Kakaobohnen, mache daraus Fairtrade-Schoki. Nur die Markenartikelhersteller, zum Beispiel Nestlé, die wollen das gar nicht, weil die sagen, ja, wir regeln das selber mit unseren Lieferanten, wir schauen zu denen schon gut. Wichtig ist einfach, dass wir unsere Marken im Regal haben und die Leute wollen die bestimmte Geier-Schoki kaufen oder das Nespresso-Kaffeekapsel kaufen und der Rest ist für uns sekundär oder wir wollen unsere Marken pflegen. Mm-hmm. Das ist eigentlich ein Problem und ja.
Man könnte dazu sagen, wieso nutzt denn jetzt Nestlé nicht so eine imagemäßige Aufwertung theoretisch?
Ja, die Frage müssen wir Nestlé stellen. Sie haben das Gefühl, sie würden selber können so Aktionen machen. Sie machen also gewisse Rainforest Alliances, sind sie auch dabei, also für eine nachhaltige Bewirtschaftung vom Regenwald. Wahrscheinlich liegt zu wenig Profit drin, und müssen wir auch sehen, eben was ich vor Ort eingangs erwähnt habe, in der Schweiz ist es ein grosses Thema, im Ausland halt weniger, und Nestlé ist ein Weltkonzern, in der Schweiz macht er den geringsten Anteil vom Umsatz.
Also wenn man es irgendwie können schaffen, pro Kapsel vielleicht einen Rappen abzuliefern an Labelproduktion, wäre nicht schlecht. Vielleicht hört jemand von Nestlé zu, vielleicht gibt es sogar noch Reaktionen. Sie gehen bei uns auf die Internetseite drs1.ch, man kann das auch als Firma machen natürlich, drs1.ch, Mail ins Studio. Jetzt eingangs haben wir gehört, Philipp Berat, es sind nicht alle Leute, kennen es auch nicht wahnsinnig gut, oder fragen sich, ja, was ist jetzt Fairtrade? Ich stelle so Behauptungen Luft. Der Martin Rohner von Max Havela macht eifrig Notizen. Ich sehe das, wir kommen dann darauf zurück. Wer kauft denn die Produkte? Wer spricht denn Fairtrade überhaupt an?
Also ganz zu Beginn von dieser Fairtrade-Story, also so vor 20 Jahren, sind das vor allem Leute gewesen, die ein starkes Umwelt- und Sozialbewusstsein hatten. Mittlerweile haben das alle Leute vor allem auch stark in städtischen Gebieten. Man ist umweltbewusst, man hat auch ein soziales Gewissen. Und dann ist auch ganz wichtig, man hat ein Qualitätsbewusstsein. Viele Leute sagen, mir ist wichtig, was ich esse und wie es schmeckt. Und dann soll es eben auch noch fair produziert sein. Klar, alle Menschen spricht man mit Fairtrade nie an. Es wird immer die Menschen geben, die hauptsächlich über den Preis einkaufen. Und da ist die Herkunft vom Produkt und die Arbeitsbedingungen, die zu dem Produkt geführt haben, eigentlich dann zweitrangig.
Das Budget spielt also eine Rolle. Merci vielmals, Philipp Erhardt von der DRS Wirtschaftsredaktion. Er geht jetzt möglicherweise Bananen essen.
Tu comprendras la vie.
Das ist der Eis mit dem Treffpunkt. Wir haben Fragen heute zum Thema, was ist fairer Handel? Und wir sind auf der Straße und haben uns das mal erklären lassen. Zum Beispiel anhand von der Frage Max Havelaar.
Max Havelaar, schon mal gehört?
Ja, habe ich gehört.
Weißt du, für wen das da steht?
Also, nein, meine Mutter kommt nicht immer von Max Havelaar.
Aber was das bedeutet, weißt du nicht?
Ja, also, ich glaube, eben fairer Handel ist es. Ja, aber sonst... Nein, weiss ich nicht so genau.
Ich weiss es nicht so genau. Der Tobias Fischer ist hier auf der Strasse nicht umgekehrt, sondern hat sich die Leute einfach genommen, die ihm vor das Mikrofon gelaufen sind. Zum Beispiel die Frau da.
Max Havelaar kennen, ja. Natürlich. Ja.
Können Sie mir sagen, für wen das steht?
So wie wir jetzt soll ich das sagen. Fairer Handel, ja.
Fairer Handel haben wir mit Betonung gehört. Fairer Handel, jetzt haben wir schon verschiedenste Varianten. Es gibt also fairer Handel, fairer Handel. Es gibt offenbar auch unfairer Handel. Ich darf jetzt begrüssen den Martin Rohner. Er ist Geschäftsleiter von Max Havelaar. Guten Morgen, Herr Rohner.
Guten Morgen.
Sie haben jetzt ja den ganzen Einstieg mitbekommen. Sie haben ein paar Mal schmunzeln. Sie haben sich viele Notizen gemacht. Wir haben offenbar schon viel angesprochen. Jetzt bleiben wir doch auch noch beim Thema. Was ist fairer Handel? Sie müssen das ja wissen.
Ja, fairer Handel. Also ich habe es eigentlich sehr spannend gefunden, wie es der Philipp Erath vorhin definiert hat. Ich glaube, er hat es eigentlich recht gut getroffen. Unser Ziel ist, dass wir den Handel einsetzen können für die Armutsbekämpfung und für die nachhaltige Entwicklung. Wir möchten nicht nur, dass Produkte im Süden sauber produziert werden, sondern eben auch, dass man Entwicklung auslösen kann, dass sich Produzenten können selber helfen können, dass sie mehr verdienen, dass sie können in ihre Zukunft investieren und so ein besseres Leben führen. Das ist eigentlich kurz zusammengefasst unser Ziel.
Ist das eine international globale Tätigkeit oder globales Augenmerk, das Sie setzen? Sie sagen, etwas vom Süden geht es nicht um jegliche Art von Produktion in Ländern, die nicht korrekt ist, zum Beispiel auch im Osten?
Ja, das ist eine gute Frage. Also uns geht es in erster Linie eigentlich um arme Länder, um entwickelte und um Entwicklungsländer, wo Produzenten in sehr schwierigen Bedingungen arbeiten. Unser Fokus ist eigentlich auch vor allem auf Landwirtschaftsprodukte, also auf Rohstoff und weniger auf zum Beispiel verarbeitete Produkte.
Also das wäre dann Kleider weniger in dem Fall, sondern Nahrungsmittel, wir haben es gehört, Bananen, Reis. Der Philipp Erath hat gesagt, Max Havelaar hat eigentlich eine Nischenfunktion und dort haben sie heftig reagiert darauf. Darf ich Sie bitten, das zu klären? Also 1% vom Detailhandelumsatz ist Max Havelaar, das sind faire Handelsprodukte. Wieso ist das nicht eine Nische? Das ist buchstäblich Tropfen von heißen Stein.
Also die 1%, die kommen effektiv vom Bundesamt für Statistik und das hat mich recht amüsiert, als ich das herausgefunden habe, dass das Bundesamt für Statistik sogar den fairen Handel erhebt. Und es ist 1% vom Foodhandel. Nische darum, ich habe darum schmunzeln, weil die mich kennen, die wissen, das ist immer ein Wort, das mich ein bisschen provoziert. Mir hat einmal ein Vertreter von einem Schweizer Grossverteiler gesagt, wenn sie 10% Marktanteil haben, dann sind sie eigentlich im Mainstream, dann sind sie nicht mehr in der Nische. Und wir haben es vorhin gehört vom Philipp Erath, bei den Blumen oder bei den Bananen sind wir heute bei 50% Marktanteil. Also ganz klar nicht mehr in der Nische, sondern wir sind der Mainstream, kann man sagen. Es ist vielleicht ein bisschen anders bei den anderen Produkten. Ich denke vor allem eigentlich an Genussprodukte, Kaffee, Schoki, Tee, aber auch natürlich bei den Baumwollprodukten, bei den Textilien, wo wir nachher noch werden darüber reden.
Jetzt, Sie sagen verschiedenste Produkte, zwei davon sind quasi schon schier im Markt, ja nicht gerade beherrschend, aber doch ein ernstnehmender Konkurrent. Haben Sie einfach zu viele Produkte? Ich meine, Sie haben 700 Produkte. Könnte ja sein, dass das einfach zu viel Energie in zu viel Produkte ist?
Nein, also vielleicht muss ich da auch gerade noch schnell klären. Wir sind ja nicht ein Handelsunternehmen, wir sind auch nicht eine Marke, wir sind ein Gütesiegel. Uns geht es nur darum, zu bestätigen, dass das Produkt, das unser Gütesiegel trägt, dass dort der Produzent einen fairen Preis dafür bekommen hat. Er ist in der Regel auch organisiert, in einer Kooperative zum Beispiel, und die Kooperative bekommt zusätzliche Fairtrade-Prämien, die sie dann können einsetzen für die Entwicklung, für zum Beispiel Produktivitätsverbesserung, Qualitätsverbesserung und so weiter. Also in dem Sinn, wenn vielleicht bestimmte Produkte heute nicht auf dem Markt sind, dann denke ich, liegt es nicht nur an uns. Wir haben, glaube ich, heute in den meisten Bereichen unsere Hausaufgaben gemacht. Wir sind dort auch sehr stark natürlich auf den Handel angewiesen, der bereit muss sein, die Produkte entsprechend einzukaufen. Also von zum Beispiel Fairtrade-zertifizierten Produzenten, die zum Beispiel Kakaobohnen oder Kaffeebohnen einzukaufen.
Also ich will das nochmal präzisieren, so dass ich es auch verstanden habe. Und ich glaube, es ist jetzt klar, Sie stellen nicht Produkte her, sondern Sie prüfen das Produkt. Verdient das euer Label Max Havila? Das ist der Grund und so funktioniert das. Wieso kommt denn ein Grosshandel, jetzt nehmen wir das Beispiel Nestle, wo man erwähnt hat, wieso wollen die von euch nicht zertifiziert werden?
Ich glaube, die Markenartikel, da gibt's verschiedene Gründe. Es hat solche, die einfach nichts wollen vom fairen Handel wissen. Dann hat's die das Gefühl haben, sie können etwas selber aufbeistellen. Das kann sein. Ich denke, eine von unseren Stärken ist eben, dass wir eine unabhängige Kontrolle gewährleisten. Und was ich auch immer wieder sehe im Vergleich zum Beispiel zu kommerziellen Labels, dass wirklich ein grosser Unterschied bei unserem Gütesiegel ist, dass wir einen garantierten Mindestpreis haben. Und das ist eigentlich eins der Kernelemente vom fairen Handel.
Das müssen Sie erklären, garantierten Mindestpreis gegenüber dem Produzent.
Genau. Also beispielsweise ein Bananenbauer bekommt für seine Bananen einen kostendeckenden Preis, egal ob jetzt die Weltmarktpreise sehr tief sind. Sind die Weltmarktpreise über dem Preis, über dem garantierten Mindestpreis, dann bekommt er den Weltmarktpreis. Also so gibt es eigentlich eine Absicherung gegen unten und das hat vor allem auch sehr viele Vorteile, weil das Einkommen ist dann stabiler. Die Produzenten können viel langfristiger denken, sie können Investitionen machen in ihre Zukunft, wo sie sonst gar nicht machen könnten, weil das Risiko einfach zu gross wäre.
Bleiben wir jetzt mal noch schnell bei der Geschichte Max Havila. Ihr habt ja entwickelt im Verlauf von der letzten 17 Jahre. Ich glaube, vor 17 Jahren ist Max Havila gegründet worden. Als was ist Max Havila gegründet worden? Aus was raus?
Ja, ich glaube, die Idee vom fairen Handel geht viel weiter zurück. Also bereits in den 60er Jahren hat es ja die Weltladenbewegung gehabt. Und das ist vor allem.
Das sind die Claro-Läden zum Beispiel.
Zum Beispiel Claro-Läden sind dort draus entstanden. Und dort ist vor allem auch eine Solidaritätsbezüge gewesen. Und man hat die damalige Wirtschaftsordnung vor allem zwischen Nord und Süd in Frage gestellt. Und dann nachher in den 70er und 80er Jahren in der Schweiz hat es Frauenfelder Bananenfrauen gehabt. Die sind auch sind wichtige Wegbereiter eigentlich gewesen vom fairen Handel in der Schweiz, indem sie die einfache Frage gestellt haben, warum ist eigentlich eine Banane aus Zentralamerika teurer als ein Apfel aus dem Thurgau? Das macht doch eigentlich gar keinen Sinn. Und die sind dann nach Zentralamerika abgereist und haben sich das vor Ort angeschaut und sind entsetzt zurückgekommen, was für prekäre Arbeitsbedingungen dort geherrscht haben auf diesen grossen Plantagen von den multinationalen Bananenhändlern. Und das hat dann so ein bisschen eigentlich angefangen und danach ist 1988 haben sie ein paar schlaue Köpfe in Holland beschlossen, man müsse jetzt eigentlich den fairen Handel aus den Weltläden rausbringen und wirklich in Mainstream, in den Supermarkt reinbringen. Und sie haben dann die Idee gehabt, man könnte das machen, indem man die Produkte, die den Bedingungen vom fairen Handel entsprechen, tut auszeichnen mit einem Gütesiegel. Und so ist dann eigentlich das erste Max Havila Gütesiegel auf dem Markt.
Also das ist eben jetzt der berühmte Max Havila, lüften wir doch das Geheimnis. Das ist also nicht Ihr Vorgänger oder das ist eine Kunstfigur, eine Romanfigur, wenn nicht alles täuscht.
Ja, genau. Also das fragen mich auch immer wieder Leute, wer ist denn eigentlich der Max Havila gewesen? Gibt's den noch? Also Max Havila gibt's nicht, hat's auch nie gegeben. Er ist eine Romanfigur, aber es ist ein sehr symbolträchtiger Roman gewesen vom Edward Daus Decker. Also es ist in Holland, glaube ich, das Schullektüre. Das Buch hat damals eigentlich, es ist sehr sozialkritisch gewesen, es hat eigentlich das holländische Kolonialregime in Frage gestellt und die Ausbeutung, die stattgefunden hat, vor allem eigentlich auf Java in Indonesien. Und so hat man natürlich dann den Namen übernommen, weil das hat eine sehr grosse Symbolkraft gehabt.
Das ist der Martin Rohner, Geschäftsleiter von Max Havila. Wir reden im zweiten Teil darüber, wie es Max Havila heute geht, wie die Zahlen sind, wie sich Max Havila vielleicht, und jetzt mache ich wieder eine Provokation, aus der Stagnation könnte befreien.
Sind schon zwei Jahre. Ich kann nicht dir nur mehr danken. Hebt eine offene Hand entgegen, das mach ich nur für Franken. Das ist mies, das ist fies, ich hab gemeint, sie sagt für mich. Er steht auf Wiedersehen und läuft zum Tisch vis-à-vis.
Hallo, hübsche Frau, wie ist Ihr Name?
Melanie, die Rosen sind für dich, mein Amor. Du siehst so traurig aus, als wäre du gestorben. Wie kann das sein, eine hübsche Frau mit Augen wie du, so ganz allein am Sonntagmorgen?
Das ist der Reise mit dem Treffpunkt um 3:30 Uhr. Und jetzt darf ich meinen Gast später die Musik, die jetzt gerade gelaufen ist, kurz abzeigen. Jetzt ist er also der Martin Rohner, Geschäftsleiter von Max Havelaar, noch Moderator.
Ja, jetzt haben sie mich auf dem falschen Fuß verwischt.
Total falsch verwischt. Haben Sie den Mann nicht gekannt?
Jetzt habe ich nicht gerade zugelassen.
Nein. Nicht. Also dann darf ich es noch mal schnell spielen. Nur, das, ich spiele das noch mal schnell an.
Nein, den habe ich jetzt nicht gekannt. Also gehört schon, aber...
Also, es singt Rosalie und es ist der Blick.
Ah!
Also der Blick ist Botschafter von Max Havelaar für Rosen. Das hätten Sie eigentlich müssen kennen als Geschäftsleiter.
Ja, da haben Sie recht. Aha. Das ist vielleicht auch ein Generationenbruch dahinter. Ich denke, das ist etwas total Spannendes natürlich, dass der Blick heute in seinen Konzerten auch Max Havelaar Rosen verteilt. Das spricht natürlich auch die jungen Leute eben genau, auch mehr an. Genau. Und ich denke, das ist genau die Generation, die im Moment auch stärker für den fairen Handel interessiert.
Also das heisst, es geht da um Kaufgruppen natürlich auch. Wir haben zu dem Fall, der Tobias Fischer ist ja auf die Straße gegangen, die Leute gefragt, da hat er zum Beispiel gefragt, ob denn er auch der, den er gerade interviewt hat, Produkt kaufe?
Eigentlich nicht gross, weil ich muss gerne auf das Budget schauen und dann kann ich nicht alle schauen, ob ich auf Fairtrade gehe oder nicht. Das ist ein bisschen das Problem. Und das ist ja meistens ein bisschen teurer, das Fairtrade-Zeug.
Wenn es nicht teurer wäre?
Wenn es nicht teurer wäre, würde ich auf jeden Fall drauf schauen, klar.
Also es sieht so aus tatsächlich, das ist zwar edel und schön, aber man kann sich das halt nicht unbedingt leisten. Gerade jetzt vielleicht in der gegenwärtigen Zeit, dann ist es ein bisschen ein hoher Anspruch.
Ja, ich glaube, gerade in der heutigen Zeit ist es umso wichtiger eigentlich, dass wir auf den fairen Handel setzen. Dass, was wir, zuerst mal vielleicht schnell noch die Situation im Süden, um das auch noch auszuleuchten, was wir einfach beobachten, ist, dass natürlich mit den hohen Rohstoffpreisen, die es in den letzten Jahren gegeben hat, ein Haufen Produzenten im Süden sich verspekuliert haben. Und wir sehen jetzt, dass da gerade die Fairtrade-Produzenten eigentlich in einer viel besseren Situation sind. Sie profitieren von langfristigen Handelsbeziehungen mit dem Handel im Norden. Sie sind auch geschützt, wie jetzt gehen die Rohstoffpreise wieder zurück. Sie sind geschützt, sie haben garantierte Mindestpreis. Mhm. Was auch sehr wichtig ist im Moment, ein grosses Problem von den Produzenten im Süden, noch viel schlimmer eigentlich noch als bei uns jetzt im Norden, ist die Kreditverknappung. Also Produzenten kommen nicht mehr an Arbeitskapital an und auch da wiederum haben eigentlich Fairtrade-Produzenten die Nase vorn. Also ich glaube, gerade in der heutigen Zeit ist es extrem wichtig, dass man den fairen Handel unterstützt. Was das Budget anbelangt im Norden, ich habe Verständnis, dass es nicht für alle jetzt erschwinglich ist. Aber ich muss auch sagen, häufig kostet es auch nicht unbedingt viel mehr. Also wir haben auch Fälle gehabt, wo zum Beispiel eine Saftmarke sich entschieden hat, ihren Saft voll umzustellen, weil sie überzeugt sind von deren Idee vom fairen Handel und ihre Preise überhaupt nicht angehoben haben. Oder in einem anderen Fall, was wir jetzt auch beobachten, ist, dass zum Teil Fairtrade Bananen zum Beispiel gar nicht wesentlich teurer sind als vielleicht andere Bananen oder überhaupt nicht teurer, sogar eher noch billiger sind.
Aber andere Produkte sind ja teurer.
Es hat schon andere Produkte, das stimmt. Also beispielsweise in der Schocke stelle ich immer wieder fest, bin immer wieder selber manchmal ein bisschen überrascht, dass es so teuer muss sein. Ich denke, es hängt dort auch ein bisschen mit den Mengen ab. Dort haben wir einfach noch, oder machen noch zu wenig Firmen mit. Mhm. Wenn man mehr Konkurrenz hätte, dann habe ich das Gefühl, würden auch dort die Preise oben runterkommen.
Wir sagen ja immer, wir sagen Weltmeister quasi im Fairhandel kaufen. Jetzt hat Grossbritannien ein Produkt von einem Grosshändler, der einen Schockeriegel jetzt auf Small-Umsatz massiv erhöht hat. Und jetzt ist Grossbritannien Platz Nummer 2. Ihr müsstet eigentlich auch ein bisschen mehr wieder innovative Produkte lancieren, respektive zertifizieren, um das nochmal zu klären. Ihr zertifiziert ja, ihr produziert nicht. Wie innovativ ist denn heute Max Havelaar? Ihr habt ja, glaube ich, in der Bilanz 208 negative Zahlen geschrieben. Ihr seid ja nicht gewinnorientiert, aber wie könnt ihr euch weiterentwickeln? Wie könnt ihr euch besser positionieren?
Ja, also, wie ich schon vorne gesagt habe, wir sind eigentlich heute schon recht weit gekommen in der Schweiz, aber wir können uns sicherlich nicht auf dem, was wir bis jetzt erreicht haben, ausruhen. Was wir in der Schweiz zuerst mal festgestellt haben, ist, dass wir heute zum Beispiel im ganzen Gastronomiebereich noch nie sind. Also warum wird in der Geschäftskantine zum Beispiel nicht den Max Havelaar Kaffee angeboten? Warum ist das nicht so selbstverständlich wie Altpapier zu sammeln oder Energiesparlampen zu brauchen? Das müsste doch eigentlich genau gleich selbstverständlich sein.
Also man müsste die Leute besser erreichen?
Man müsste die Leute besser erreichen als in der Restaurant, in der Personalgastronomie, in der Spitäler und so weiter. Ich glaube, dort ist man sicherlich ein wichtiger Bereich. Und an dem schaffen wir eigentlich auch. Und haben heute eigentlich wirklich alle Voraussetzungen geschaffen, dass man dass dort eigentlich Türen offen stehen. Mhm. Jetzt müssen sich einfach die Firmen entscheiden. Mhm. Und,
gut, Sie sagen die Firmen, aber Sie müssten die Firmen überzeugen einfach.
Genau, das ist unsere Aufgabe und da sind wir jetzt auch dran. Mhm. Ich bin immer wieder überrascht, wenn ich sehe, heute ist ja CSR, also Corporate Social Responsibility, ein grosses Thema. Jede Firma hat einen Nachhaltigkeitsbericht. Aber wenn man dann fragt, ja, und habt ihr auch Kaffee aus fairem Handel bei euch in der Kantine, dann haben sie das völlig vergessen. Also, ich denke, da braucht es noch ein bisschen Aufklärungsarbeit und da sind wir dran.
Das sind schon Aspekte, die richtig Erklärung von Bern und Clean Clothes Campaign zielen. Das ist ja dann Funktion eher von Erklärung von Bern und im speziellen Fall von Kleider, dass man die Firmen wirklich pissackt und die untersucht. Sie sagen, man müsse auch Transparenz haben von den Firmen. Jetzt sage ich aber trotzdem nochmal, ihres Image von Max Havelaar, nicht ihres, also sie vertreten Max Havelaar, hat immer noch ein bisschen etwas, ja, naja, es ist halt edel und gut. Ein Hörer schreibt uns, der Alfred Applanalp. Das ist schon toll mit Max Havelaar oder Fairtrade, dass die Entwicklungsländer, die dort arbeiten, ein bisschen mehr verdienen. Aber es können halt auch sein, dass die Produzenten unter Fairtrade mehr produzieren können, müssen und die Arbeiter strenger antreiben. Er ist nicht sicher, dass Fairtrade so hochtrabend ist, wie sie sich darstellen.
Also erstens mal, glaube ich, stellen wir uns nicht hochtrabend dar, aber
gut, es ist eine edle Haltung.
Es ist eine edle Haltung. Mhm. Ich glaube, es entscheidend eigentlich, was ich vielleicht jetzt dem hören würde, antworten in dem Fall, ist, dass wir sind da für Produzenten. Und übrigens, unser System wird nicht nur von uns besessen, sondern wird von den Produzenten, sind Miteigentümer vom System und haben eigentlich selber eine Motivation, im fairen Handel mitzumachen. Sie sitzen in den Entscheidungsgremien drin, übrigens auf Augenhöhe mit dem Handel zusammen. Man beraten die Probleme miteinander. Und in dem Sinn haben eigentlich Produzenten selber, also Kleinbauern in Lateinamerika, Baumwollpflücker in Westafrika, Teepflücker in Darjeeling in Indien, haben ein Wort, wo sie mitreden können, sie können sich dort einbringen.
Könnte das sein, dass man immer noch so quasi ein bisschen Angst hat da im Westen, das ist ein sozialistisches Modell, das ist gefährlich, da werden wir infiltriert und nachher sind wir politisch und überhaupt sind wir nicht mehr frei. Könnte das noch ein bisschen den Gau haben?
Ja, vielleicht könnte das noch ein bisschen den Gau haben. Ich glaube es nicht mehr. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei. Ich mag mich erinnern, wie mir Ursula Brunner, die Anführerin sozusagen von den Frauenfelder Bananenfrauen, gesagt hat, wie sie in den 70er Jahren eigentlich schräg angeschaut worden ist, wo sie die Idee vom fairen Handel propagiert hat. Gott sei Dank sind wir heute im 21. Jahrhundert und die Zeiten haben sich ein bisschen geändert.
Trotzdem das politische Bewusstsein, in dem Sinn, das gesellschaftliche Bewusstsein spielt eine grosse Rolle. Man muss sich mit dem Thema auseinandersetzen. Ansetzen und wahrscheinlich auch mal überlegen, soll ich Kaffee in Portionen kaufen oder soll ich Kaffee als gemahltes Produkt nehmen, nicht einzeln verpackt. Das ist ja ökologisch auch schon ziemlich, sagen wir, dürfen wir ein paar Fragezeichen dahinter stellen. Max Havelaar als Labelgeber, wie lange gibt es Max Havelaar noch?
Unser Ziel ist natürlich, dass fairer Handel selbstverständlich wird, aber da haben wir noch einen langen Weg zu gehen. Also von dem her gehe ich davon aus, dass es Max Havelaar oder zumindest der faire Handel, wie wir ihn verstehen, noch lang wird geben. Ich sehe da auch ein wahnsinniges Momentum im Moment, also eine Dynamik in der Schweiz, aber auch im Ausland, die sich entwickelt, und ich habe das Gefühl, wir haben noch einen langen Weg zu gehen.
Martin Rohner, Geschäftsleiter von Max Havelaar, darf Sie bitten, weiter da zu bleiben und gelegentlich bei Bedarf wieder den Finger aufzuheben und sich zu Wort zu melden.
Oh,
Das heisst, der Treffpunkt heute zum Thema fairer Handel. Wir reden über Produkte, die aus Ländern kommen, aus Drittweltländern kommen, die dort unter Umständen unter miesesten Bedingungen produziert werden, angebaut werden, wo Preise in den Keller gehen, wo die Arbeiter ausgenutzt werden. Max Havela zum Beispiel zertifiziert Produkte, wo man weiss, woher dass die kommen, vor allem auch wie die Löhne dort sind. Sie garantieren beispielsweise feste Preise für einen Rohstoff, für ein Kilo Kaffee oder für ein Kilo Reis. Man redet also davon, wie das aussieht von uns aus in solchen Ländern. Man kann das bis zu einem gewissen Grad kontrollieren. Jetzt reden wir mit dem Rudi Küng. Er ist der DRS-Afrika-Korrespondent, kommt gerade zurück von Kenia. Guten Morgen, Herr Küng.
Ja, guten Morgen, Joschi Kühne.
Herr Küng, jetzt ist das so mit dem fairen Handel. Reden wir ja da von den Ursprungsländern, dass man dort Kontrolle hat. Sie sind ja immer unterwegs in Afrika gesehen, also hinter Kulissen, zum Beispiel, wie es auf den ländlichen Gebieten zu und her geht. Wie sieht es denn aus für Produzenten in dieser Hinsicht?
Es sieht eben wirklich mies aus. Und zwar breit um, wenn ich an die Bauern denke. Und die Landwirtschaft ist ja 80% der Menschen in Afrika, müssen sich irgendwie landwirtschaftlich ihr Leben, ihre Existenz sichern. Und ich möchte mich gerade ein bisschen unbeliebt machen bei einem Hörer, der sagt, eben er muss jetzt ein bisschen auf die Finanzen schauen und darum nehmen wir eben nicht Havelaar-Produkte. Ich meine, das sind so Peanuts für uns, wenn ich die Preisunterschiede anschaue. Und wenn ich jetzt die Situation von diesen Bauern sehe, wenn ich mit denen zusammensitzen, was ich am letzten Samstag gemacht habe, und die mir erzählen, was für sie das heisst, unter afrikanischen Bedingungen zu arbeiten, wie das schwierig ist vom Boden her, Bodenqualität, vom Regen, der sich verändert, der mal kommt, mal nicht kommt, dann, wenn Produkte da sind, von den allen Besten, die möglich sind, also Best, das heisst von allen Ungeziefern, von allen Gefahren, die diese Produkte auffressen, dann, wenn man sie hat, wie bringt man sie überhaupt auf den Markt? Woher bringt man sie? Woher kann man sie so verkaufen, dass man nicht von irgendeinem Zwischenhändler, der ein Schluffi ist, ausgenutzt wird? Und dann auch noch das Problem, wie mache ich die nächste Ernte? Habe ich dann eigentlich das Geld für das nächste Saatgut? Wenn das natürlich versucht man von der Ernteteil zu nehmen, wenn es aber über ein Hybridprodukt geht, kann man das zum Teil nicht mehr, weil das einfach biologisch nicht mehr möglich ist. Aber auch sonst, man braucht ja neue Gelder und eben Kreditsachen. Wenn ich das alles mir zusammenreime und ich dann weiss ein bisschen, was Fairtrade ist, dann würde ich mal einfach sagen, Fairtrade ist mal ganz sicher ein richtiger Weg.
Das ist ein Weg, wo man gehen kann. Jetzt dürfen wir relativ wir reden ja vom Verdienen, was ein Arbeiter überkommt. Wie sind denn Verhältnisse? Das müsst ihr euch ungefähr vorstellen, wenn ein Arbeiter auf einer Plantage schafft. Was verdient denn ein Arbeiter dort?
Wir müssen eben sowieso mal unterscheiden, um was für ein Produkt es überhaupt geht. Der Fairtrade hat in der Schweiz angefangen mit etwas ganz anderem als etwas zu messen, nämlich mit so kleinen Handwerk, Kunsthandwerk aus Kamerun. Das hat der Hans Knöpfli, ein Missionar, ein Schweizer Missionar, mittlerweile weit über 70, als Erster nach Basel gebracht, dort in einen Laden, der Calebasse heisst, der gibt es heute noch dort. Und dort ist vor allem darum gegangen, dass man diesen Leuten die Produkte abnimmt, dass man für sie einen Markt schafft. Und aber dann auch schon dort, dann ist es nicht nur ums Geld gegangen, sondern es ist schon darüber ausgegangen, nämlich, dass man Handwerk sichert, Handwerk überhaupt, wo auch am Aussterben ist. Das ist der ganze Ursprung. Wir reden jetzt da von einer Vergangenheit. Heute ist das eine andere
Situation. Heute ist es genau harter Handel, oder?
Nein, ich wollte einfach sagen, man muss schauen, heute gibt's, von diesen kleinen Kunstwerken, Kunsthandwerk, wo in Kenia Juakari heisst, wo in Südafrika Kurio heisst, und wie auch immer, das ist ja gleich, das gibt's noch immer. Und auch die sind wichtige Sachen. Caritas beispielsweise tut ja solche Sachen importieren und schaut dafür, dass da einen anständigen Preis zahlt wird. Jetzt bei den Bauern aber, bei den Produzenten, da gibt es ganz verschiedene. Da gibt es den einzelnen Kaffeebauer, der einen kleinen Plot hat, ein kleines Stück Land und mit dem Kaffee, den er da produziert, irgendwie auf einen Markt soll gehen. Oder dann ist es natürlich umgekehrt etwas, das dann wirklich vom eigentlichen Fairtrade initiiert worden ist. Und das ist zum Beispiel der Blumenhandel. Und der wird natürlich nicht im kleinen Gärtchen angemacht, sondern das sind die grossen, riesigen Treibhäuser aus Plastik, wo ich jetzt gerade wieder daran vorbeigefahren bin in Kenia. Und dort sind Leute, wo angestellt sind und entlohnt sind. Und das sind doch zwei ganz verschiedene Sachen.
Richtig, sehe ich, ja. Und die Verhältnisse sind aber dort nicht durchsichtig, sondern man kann es auch nicht beziffern, Rudi Kühn.
Ich kann es nicht beziffern. Was ich weiss ist, zum Beispiel jetzt, wenn ich von den Blumen in Kenia rede, wo ich mit den Leuten auch geredet habe, die dort arbeiten, dass man ihnen dass zum Beispiel das Geld nicht auszahlt in ihre Lohntüte, sondern was man mit dem Geld einen Fonds macht und mit dem Fonds dann Infrastrukturen schafft für ihre Familie. Beispielsweise, weil es am Lake Naivasha bei einer Firma, die dort ist, weil es dort keine Schule gibt, wo sagen wir mal, eine gute Ausbildung geben, weil es dort keine Krankenstationen hat, die wirklich auch für die Leute schauen. Also, es muss nicht unbedingt direkt in den Hosensack vom einzelnen Arbeiter gehen. Es ist auch tatsächlich so, dass in diesen Betrieben, dort in den Blumen, wo ich jetzt da drauf mich beziehe, Loserian heisst die Firma, dass dort auch schon gestreikt worden ist. Also dort, das Bewusstsein, das Sie vorher erwähnt haben, das geschafft wird, das ist natürlich auch ein Punkt. Ich bin aber umgekehrt bei Kaffeebauern gewesen, wo Havelaar ja ganz stark darauf schaut, dass die Einzelbauern eben nicht mehr einzeln sind, sondern sich zusammentun, Kooperative bilden, ein gemeinschaftliches Bewusstsein erzeugen und auch verschiedene Anforderungen stellt an ihre gemeinschaftliche Zusammenarbeit. Und das ist natürlich, das sind dann Entwicklungsmomente, wo tatsächlich eben können die einzelnen Leute weiterbringen. Das misst sich nicht unbedingt nur rein im Geld. Bauern haben oft kein Geld.
Rudi Küng, könnte das jetzt die Auswirkung sein, zum Beispiel, noch kurz, Rudi Küng, der Afrika-Korrespondent, dass das eine Wirkung hat von Max Havelaar in der Schweiz oder von Fairtrade bei uns im Westen?
Ich meine, es ist wichtig, dass wir uns bewusst sind, da bei uns, in der Schweiz und in Europa und im Norden, wie man so sagt, im reichen Norden, dass das, was wir da machen, was wir essen, was wir produzieren, was wir kaufen, unsere Handys, alles zusammen, das hat mit dieser anderen Welt zu tun. Weil zum Beispiel die Rohstoffe dort herkommen. Oder es hat damit zu tun, weil wir unsere Bauern da können subventionieren, was die im Süden, in Afrika nicht können machen. Und wenn da jetzt ein Bewusstsein bei uns geschaffen wird, dass man dem ein bisschen entgegenwirken muss. Fairtrade und Havala kann nicht die Welt einfach grundsätzlich verändern. Aber sie kann ein Bewusstsein schaffen und sie kann wirklich für einige Leute, und ich nehme an, es sind recht viele heute schon, eine bessere Chance schaffen, ein besseres Leben erzeugen. Und das dunkelt für mich ist das eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Sie haben vorher gesagt, ja, es hat noch so ein bisschen den Touch vom, ja, man ist irgendwie gut. Also man ist gar nicht unbedingt irgendwie gut, aber man ist eben fair. Und man sieht eben, wir haben einfach ganz andere Voraussetzungen für uns zum Leben, als die Leute im Süden mit ihren Gegebenheiten.
Bedanke mich herzlich, Rudi Küng, DRS Afrika-Korrespondent. Friends forever. Here's to you, here's to me. Funny how it turned out in a way where me and you came to see it won't matter when nothing's left to say. Friends forever, sometimes good. Guess we never made it clearly understood. Friends forever, sometimes bad. Anyway, it never makes me sad. I can see what you mean. Funny how I get a steady hand. Nothing said, hardly seen. Keep it free and as easy as I can. Friends forever, sometimes good. Guess we never made it clearly understood. Friends forever, sometimes bad. Anyway, it never makes me sad. So here's to you, and here's to me. Anyway, that's how it's meant to be. To me, funny how it turned out in a way where me and you came to see.
Das ist der Treffpunkt auf dem Eis mit dem Joschi Kühne. Das Thema heute ist fairer Handel. Wie können wir in der Schweiz Produkte kaufen, die im Ursprungsland zu fairen Bedingungen abgebaut, produziert und gehandelt werden, wo faire Löhne gezahlt werden? Wie erfahrt man, dass es so Produkte gibt und wo dass es sie gibt? Fairer Handel, Fairtrade, ist das eine verstaubte Ideologie, die sich aus den 1960er, 70er Jahren bis heute einigermaßen behauptet hat? Jute statt Plastik, Philosophie. Und das ist jetzt eben so ein Glückli von einem Klaroladen. In dieser Stunde besuchen wir so einen Laden. Dort gibt es Produkte aus der dritten Welt und Produkte, die ein Label haben für fairen Handel.
Les blés pour pouvoir dire après. je crois, l'amour c'est pas si facile, mais ça résiste à tout ça.
Sei es mit dem Treffpunkt am 7 Minuten ab 10 Uhr. Jetzt bei mir mein Kollege und Mitproduzent von dieser Sendung, der Tobias Fischer. Guten Morgen, Tobias.
Guten Morgen, Josch.
Was ist fairer Handel? Ich frage ja alle.
Ja, jetzt ist schon beantwortet, mehrfach, oder? Es geht darum, dass...
Es gibt immer wieder Leute, die neu einschalten, Tobias.
Gut, also fairer Handel, so wie ich es verstehe und vorher auch gehört habe, ist, da geht es um Preise, wo die Hersteller, Produzenten und die, die für Produzenten arbeiten, auch wirklich etwas dafür überkommen, was sie machen und dass man nicht einfach dort geht, günstig produzieren.
Und Ausbeutung macht zum Beispiel, das wäre genau ein Stichwort. Wenn man in der Schweiz eben von fairem Handel redet, und da kommt man ja schnell mal zum Beispiel auf den Namen, nicht nur Max Havela, sondern auch Claro. Claro, 140 Claro-Läden gibt es in der Schweiz. Das sind Läden, die auf Produkte aus fairem Handel spezialisiert sind. An vielen Orten haben die Läden ganz klein angefangen, als dort Weltläden. Auf die Anfänge schauen wir zurück. Zuerst aber schauen wir mal in den Claro-Laden, wie der aussieht. Also ja, der sieht dann eben genau so aus. Das hören wir jetzt dann gerade. Aber sag mal, Tobias Fischer, warum bist du denn gerade unbedingt zu Thun gewesen? Wieso immer Claro-Laden zu Thun?
Ich bin zu Thun, weil der Laden zu Thun, das ist ein Vorzeigeladen von Claro, da muss man vielleicht sagen, Claro, also Claro Fairtrade, das ist die Handelsgesellschaft, die die Läden beliefert. Das ist eine Aktiengesellschaft, wo der Hilfswerk, Privataktionär und der Ladenbetreiber gehört. Die einzelnen Läden aber, also die Claro-Läden, die sind von lokalen Organisationen geführt, also von Vereinen, die sehr selbstständig sind. So ist es auch zu Thun und speziell an Thun ist, dass der Laden wirklich nach den neuesten Vorschlägen von Claro eingerichtet ist.
Und was heisst das jetzt?
Das heisst, das sieht man vor allem. Also das hat wirklich nicht mehr viel mit Drittweltläden zu tun, wo man vielleicht so aus den 70er, 80er Jahren noch in Erinnerung hat, wo irgendwie welche Schüppen sind, so selber gebastelt. Das ist wirklich ein schöner Laden mit moderner Beleuchtung, dunkle Holzmöbel, orange Wände und mit viel Übersicht. Da gibt es die Lebensmittel, wo man kennt, also Kaffee, Tee, Reis, Honig, Schocke. Dann gibt's aber auch Kunsthandwerk, haben wir auch schon geredet drüber in der ersten Stunde. Es gibt Kosmetik und Papeterieartikel, es gibt Spielsachen, alles aus fairem Handel.
Also aber das ist das, was Rudi Kühn uns erzählt hat, das Handwerk. Mhm.
Genau. Mhm. Aus fairem Handel oder auch Schweizer Produkte, also aus sozialen Werkstätten zum Beispiel. Also ein Claro-Laden ist frei, um auch andere Produkte noch anbieten.
Moderner Laden also, nicht so, wie man jetzt einfach könnte vorurteilsbehaftet, klischeehaft sagen, aber immer noch mit den Klassikern, die es schon in der Pionierzeit gegeben hat vom fairen Handel, zum Beispiel Kaffee. Kaffee aus fairem Handel hat es schon in den 70er Jahren gegeben. Dazu eben noch die berühmte Jute-Tasche, wo es drauf geheißen hat, wie hat's geheißen? Jute statt
Plastik. Ja. Ja, genau, mit so Artikeln ist es losgegangen. Vielleicht wieder zurück zu unserem Beispiel zu Thun. Dort ist es losgegangen 1978 mit einem kleinen Laden, wo Freiwillige selber Zweig gemacht haben. Also die sind da mit Pinsel und Schleifpapier losgezogen. Und das Lädeli, da hat dann einfach an wenigen Nachmittagen hat das offen gehabt. An anderen Orten hat es zuerst nicht einmal einen Laden gegeben, sondern einfach mal Marktstände, vielleicht am Sonntag nach der Kirche oder so, wo man Kaffee von Tansania verkauft hat und eben die Jute statt Plastiktaschen. Die Regula Sameli, die heute Präsidentin vom Verein ist, wo der Claro-Laden zu Thun führt, sie war in den 70er Jahren zu Uedendorf aktiv gewesen und sie hat mir aus dieser Zeit erzählt.
Zum Beispiel in Kirchgemeindehäusern hat man manchmal einen Stand aufgestellt oder auch an einem Anlass im Dorf oder in der Stadt. Und dann weiter war auch noch der Anfang mit den Bananen aus dem fairen Handel. Die Bananenfrauen von Gebana, die ja heute eine grosse Organisation auch geworden ist, die andere Sachen auch anbietet als Bananen. Da habe ich sogar in Uetendorf selber Bananen vertreibt. Und ich denke eben, ich weiss nicht, ob es heute die fair gehandelten Bananen in dem Stil gibt, die beim Grossist, wenn wir da nicht eben im kleinen Rahmen das früher eben angefangen hätten.
Und die Stände, die hat sie dann einfach wenige Mal im Jahr, hat man so einen Stand, wenn gerade ein Anlass war, hat man das so aufgestellt.
Genau. Bei Wind und Wetter manchmal. Und eben, gerade wenn man dann auch, später hat man dann auch mit Papierwaren, mit Papeterieware angefangen. Und das ist dann immer, also gerade eben bei schlechten Wetterbedingungen natürlich problematisch gewesen.
Da hat also alles sehr klein angefangen, auch was die Kundschaft betrifft. Da hat mir auch die Leiterin vom Claro-Ladentum erzählt, Verena Wanger.
Also am Anfang waren es natürlich vor allem auch die Leute, die involvierten Gruppen, die gekauft haben. Oder eben wirklich so, dann vielleicht heute würde ich sagen, Fundis, die einfach das Gefühl hatten, es muss jetzt einfach ganz anders gehen. Es geistert auch noch so die Geschichte um, dass man mehr hat, Propagandamaterial bekommen hat, als man hat gekauft in den Läden. Dass man fast lieber hat, wollen, Sachen geben, mitgeben, um darüber studieren. Also das war sicher auch noch eine politische Aktion gewesen in den Anfangsjahren von diesen Läden. Es ist halt 30 Jahre her, dann war ich noch nicht so aktiv in dem. Aber ja, ich habe mich noch so besinnen, auch an Bern, wo ich sehr gewohnt habe, oder das Kellerlokal, wo es da die Stegen abgegangen ist. Und links und rechts hat es ganz viele Sachen gehabt zum Lesen. Und unten konnte man dann den Kaffee kaufen. Das ist also ein Bild, das ich noch habe. Oder? Heute ist es vielleicht einfach so ein bisschen klarer, aber manchmal muss man noch ein bisschen erklären, um was es da geht mit dem fairen Handel und was das genau bedeutet.
Und was sagen Sie den Leuten so oft schnell?
Ja, dass wir sagen, also das ist einfach ist so, dass die Leute Mindestpreise bekommen, dass sie Vorfinanzierung bekommen von den Waren, dass wir viel, häufig Kleingruppen haben, also nicht einfach so Riesenplantagen, sondern eben kleine Kaffeebauern, die sich zusammentun, die nachher den Kaffee können anbieten können. Und dass eben sie einen Preis bekommen, wo sie davon leben können, oder? Und nicht irgendwie gedrückt werden von den Preisen, von den Weltmarktpreisen.
Dass man leben kann davon, das ist eine verrückte Aussage. Die Leiterin vom Claro-Laden zu tun, Tobias Fischer, jetzt haben wir viel über die Anfänge der Claro-Läden gehört, von Verkäuferinnen, die selber gerade auch noch die wichtigsten Kundinnen gewesen sind. Wie sieht es denn heute aus mit Verkäuferinnen und Kundschaft, wenn wir beim Beispiel tun bleiben?
Ja, also zu tun ist es von dem kleinen Läden dann so weitergegangen, dass Claro immer grössere Lokale hat können züchten und auch immer weiter, immer in breitere Kreise angesprochen hat. Heute kaufen die Kunden pro Jahr Waren für über 300'000 Franken und trotz Wirtschaftskrise steigt der Umsatz immer noch leicht. Und auch beim Personal hat das Ganze Erfolg gehabt. Heute sind es 8 Leute, alles Frauen. Und im Gegensatz zu früher kommen die heute auch, es ist zwar eine bescheidene, aber sie kommen heute auch eine Entschädigung für ihre Arbeit über.
Also Thun ist ein Beispiel für eine gute Entwicklung in Sachen Claro-Laden, von kleinen Handlis mit der Lädchen zum Vorzeigeladen. Jetzt gibt es aber noch 140 andere Claro-Läden und dahinter eben die Handelsgesellschaft Claro. Wie hat sich denn die entwickelt, die Handelsgesellschaft seit der Pionierzeit?
Auch da ist es laufend professioneller geworden. Das war auch nötig, weil in den 80er Jahren ist der Umsatz kaum mehr vom Fleck gekommen. Dort hat man sich neu müssen aufraffen. Und dann ist 1992 für Claro ein wichtiges Jahr gewesen. Dort ist die Max-Havelaar-Stiftung gegründet worden. Und die Sprecherin von der Claro Fairtrade AG, Yolanda Rocco, sagt:
Das war der Moment auch gewesen, wo Grossverteiler angefangen haben mit einzelnen Fairtrade-Produkten. Und das war auch dann der Moment, wo es eine rechte Unruhe wieder gegeben hat in den Läden, weil man natürlich da wirklich eine grosse Konkurrenz gefürchtet hat. Ich denke, zum Teil sicher zu Recht und zum Teil halt auch zu Unrecht. Also, die Grossverteiler haben sicher den ganzen Markt populärer gemacht, als die vielen, vielen engagierten Männer und Frauen in den Läden, aber auch in der Handelsorganisation, haben machen können. Sie können ihre grossen Medien mit hoher Auflage unter die Leute bringen und dort wirklich den fairen Handel populärer machen.
Ja, obwohl der Fair Handel also eigentlich populärer geworden ist, ist es Claro in der zweiten Hälfte der 90er Jahre sehr schlecht gegangen. Die Firma ist vor dem Ruin gestanden. Die Handelsgesellschaft, die Ladengesellschaft und verschiedene Hilfswerke haben dann 1997 eine Rettungsaktion gestartet und eine AG gegründet, eine Aktiengesellschaft. Die beliefert heute 140 Claro-Läden und über 500 weitere Welt- und Bio-Läden und ausländische Partnerorganisationen.
Tobias, jetzt bist du zu tun, hast du mir nichts mitgebracht.
Selbstverständlich. Hier ein Päckchen getrocknete Mango. Und wir können nachher gerne schauen, wie die auf Thun gekommen sind von Burkina Faso, was da alles dahinter steckt.
words won't hold me tonight. If this town is just an apple, then let me take a bite. If they say why, tell them that it's human nature. Why does he do it that way? If they say everywhere, see that girl, she knows I'm watching, she likes the way I stare. If they say why, tell them that it's human nature. Why do they do it that way? If they say why, tell them that it's human nature.
Sei es mit dem Treffpunkt am 19 Minuten über 10 Uhr. Wir haben heute das Thema fairer Handel. Das Bewusstsein öffnen für die Problematik oder eben für zum Teil das Desaster für die Menschen, die in der dritten Welt leben und die Bedingungen müssen akzeptieren, die wir vielleicht nicht einmal erahnen, weil wir uns eben vielleicht nicht darum kümmern. Wir haben vorher gehört, wie sich Claro in den letzten 30 Jahren entwickelt hat, zum Handelsunternehmen, wo 140 Claro-Läden und 500 andere Läden mit Fairtrade-Produkten beliefert, also mit Produkten aus fairem Handel. Wie die Zusammenarbeit zwischen einem Handelsunternehmen und den Produzenten in Entwicklungsländern funktioniert, das hat Yolando Rocco von Claro und Tobias Fischer erklärt. Am Beispiel von getrockneten Mango, wo ich jetzt eins der Welt isst und ich muss aufpassen, dass mir den Zeh nicht verklebt.
Vor etwas mehr als 22 Jahren hat eine Mitarbeiterin von der Claro auf einer Reise nach Afrika einen Mann kennengelernt. Er war ein Schweizer, der dort in einem Hilfsmarkt tätig war. Und der hat ihr erzählt, von was sie dort machen mit Solartrochner und Trocknungsanlagen und Wasseranlagen und. Und so ist dort der Kontakt entstanden zu Frauen, die Mango, die vor Ort angepflanzt werden, die trocknen. Ein Jahr später hat Claro dann bereits 100 Kilo eingekauft und geschaut, ob das funktioniert, ob die Produkte gekauft werden. Und wie das funktioniert, sieht man jetzt, wo Claro dieser mittlerweile mittelgross gewachsenen Produzentenorganisation im Jahr rund 80 Tonnen abkauft. Die 80 Tonnen, die bleiben nicht alle in der Schweiz, die gehen zum Teil auch ins Ausland. Und das hat sich sehr stark entwickelt. Das sind mehrere Trocknungsbetriebe mittlerweile. Das ist jetzt auch so, dass das biologisch angebaute Mangos sind, also das braucht Biozertifizierungen von diesen 55 Mango-Bauern, die diese frischen Früchte anpflanzen. Das ist auch ein sehr schönes Beispiel, dass halt einfach so eine Zusammenarbeit wirklich langfristig angelegt ist und nicht etwas, wo heute so und morgen so. Also ich denke, das ist wirklich ein wichtiges Kriterium für Claro, dass man langfristige Zusammenarbeiten sucht und wirklich auch nach Lösungen sucht, wenn es Probleme gibt und nicht einfach in dem Sinn zu einem Konkurrenzanbieter geht und von dort dann halt entsprechend Produkte einkauft.
Also das sind so Mangostückchen gerechnet, 150 Gramm abpackt mit der Claro-Etikette, ja, Schweizer Etikette. Kommen die so in die Schweiz oder wie läuft das?
Ja, die Verpackungen kommen so, wie sie sehen, mit in dieser Zellophan-Verpackung mit aufgeklebter Etikette in die Schweiz. Und zwar die Etikette ist und die Verpackung selber, die schicken wir von hier mittels einem Container jeweils Anfangsjahr nach Burkina Faso. Wir würden das gerne vor Ort produzieren lassen, aber das ist in Burkina Faso einfach schlichtweg nicht möglich. So verschicken wir die Verpackung, die zusammen mit unserem gekühlten Container oder Container, wo man nachher die Ware gekühlt kann, zurückbringen kann, schickt man das nach Burkina Faso. Und vor Ort werden dann die Produkte so verschweißt in die Beutel und etikettiert.
Sie haben gesagt, wie der Mango, wie es dazu gekommen ist, das ist eigentlich mehr oder weniger, kann man fast sagen, Zufall. Haben Sie auch Bewerbungen von Produzenten?
Wir bekommen regelmäßig sehr, sehr viele Anfragen, weil die Produzenten, die haben eigentlich alle ein Anliegen, und zwar wollen sie ihre Ware möglichst können in Norden bringen und auf unsere Märkte, respektive Läden, in unseren Detailhandel. Aber ich muss sagen, es braucht ein langwieriges Verfahren, bis ein Produzent wirklich qualifiziert. Also die Produzenten werden durchleuchtet, bevor sie ausgewählt werden. Und zwar wirklich auf die unterschiedlichsten Komponenten. Also da geht es um Ökologie, um soziale Aspekte, um Umgang mit der Gesellschaft, mit der Natur rundum etc. Also, wir haben auch viele Anfragen von Leuten, die irgendwo in der Ferien gewesen sind und sagen, ich habe irgendwann etwas ganz Tolles entdeckt. Wäre das nicht etwas, das ihr könntet ins Sortiment aufnehmen? Und dann müssen wir die Leute meistens, also in den meisten Fällen enttäuschen, weil halt dann wirklich in dem Sinn oftmals, oder in den meisten Fällen sind das wirklich tolle Projekte, aber wir können dann nicht dafür geratschen, dass wirklich alles im Sinn vom fairen Handel abläuft.
Aber geprüft werden so Ideen zum Teil?
Auf jeden Fall, ja.
Und dann ist auch natürlich, dass man dann auch vorbeigeht, jetzt von Ihnen aus, dass man sich die Produktion einmal anschaut. Oder kann man so eine Prüfung auch auf Distanz machen?
Eine wahre Prüfung kann nur vor Ort stattfinden, weil Wort und vor allem Wort auf Papier, das ist der Hauptkorrespondenzweg, das ist sehr geduldig, aber wirklich beurteilen kann man es nur, wenn man vor Ort ist.
Yolanda Rocco, Sprecherin von der Claro Fairtrade. Der Treffpunkt auf dem Eis macht weiter. Jetzt haben wir es eigentlich immer von Nahrungsmitteln gehabt, in dem Fall jetzt von Mango. In ein paar Minuten reden wir explizit von Textilien und gehen dort genauer dort hin. Was heisst jetzt auf dem Papier das Bekenntnis abgeben? Haltet man es dann auch ein? Die Erklärung von Bern ist so quasi das Patronat oder koordiniert die Aktion Clean Clothes Campaign, CCC. Da geht es darum, zu erklären und zu begründen, wie dass man ein Produkt fabriziert, zu was für Bedingungen, was kommen die Arbeiterinnen über, was haben sie für Arbeitsbedingungen, wie sehen die sozialen Aspekte aus. Das als nächstes hier im Treffpunkt auf dem Eis. Wenn Sie Fragen haben, jetzt an unsere Experten, zum Beispiel der Martin Rohde, Geschäftsleiter von Max Havelaar, oder an die künftige Gast, die wir jetzt gerade haben, an Christa Luginbühl von der Erklärung von Bern, hören Sie mit, was uns sowieso freut. Schreiben Sie uns aber auch an Mail ins Studio, deres1.ch, deres1.ch, Mail ins Studio. Und wenn Sie telefonieren wollen, können Sie das jetzt auch machen auf 0848 440 222. Vertrauen Sie Produkte, die Sie aus Fairtrade-zertifizierte Produkte kaufen? Vertrauen Sie denen? Was haben Sie für Meinung dazu? 0848 440 222. Der Bernhard Siegmann nimmt Ihre Telefon entgegen.
What the now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little of. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone.
mountains. There are mountains and hillsides enough to climb. There are oceans and rivers enough to cross, enough to last till the end of time. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little of. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone. Lord, we don't need another meadow. There are cornfields and wheat fields enough to grow. There are sunbeams and moonbeams enough to shine. Oh, listen, Lord, if you want to know.
Ang layaw mo, di mo sana.
Das heisst, der Treffpunkt heute zum Thema fairer Handel. Das ist eine Dimension, die man mit zwei Wörtern quasi nicht einmal umschreiben kann, aber anreissen kann man die Thematik. Fairer Handel, das Wort sagt ja schon, fair sein zu Leuten, die uns etwas geben, die wir mit ihnen in Handel treten. Jetzt empfehle ich Ihnen, sich einmal schnell im Spiegel anzuschauen. Machen Sie doch das jetzt bitte, oder Sie können auch an sich runterschauen. Und vielleicht mal feststellen, was Sie heute anhaben. Möglicherweise Jeans und ein schönes Hemd oder ein T-Shirt oder je nachdem, wie Sie gekleidet sind, könnten Sie in den nächsten paar Minuten vielleicht, wer weiss, ein schlechtes Gewissen bekommen. Jetzt bei mir zu Gast ist Christa Luginbühl von der Erklärung von Bern. Guten Morgen, Frau Luginbühl.
Guten Morgen.
Erklärung von Bern, das ist eine Stiftung, eine Organisation, nicht eine Stiftung, eine Organisation, die sich der Unternehmensverantwortung annimmt auf der Welt, dann Wirtschaftsbeziehungen überprüft quasi und hinterfragt, Banken und den Finanzplatz Schweiz beobachtet, dann Landwirtschaft, Biodiversität und geistiges Eigentum unter die Lupe nimmt und Konsum und Clean Clothes Campaign koordiniert. Und über das reden wir jetzt. Wir reden nicht über die Erklärung von Bern, sondern über die Clean Clothes Campaign. Also, könnte man das übersetzen? Faire Kleider?
Auf Deutsch übersetzt sagen wir eigentlich auch eine Kampagne für saubere Kleider. Also sauber im Sinn natürlich nicht von sauber gewaschen, sondern einfach fair und in dem Sinn sauber produziert.
Auch was ich jetzt frage, und ich merke trotzdem immer, es gibt verschiedenste Aspekte dazu. Was ist jetzt fairer Handel, fair trade? Für, gerade zum Beispiel Erklärung von Bern aus Ihrer Sicht?
Ja, fairer Handel ist für uns ein alternatives Handelssystem, kommt eigentlich aus der Landwirtschaft, also setzt es mit dem Rohstoff an, ein Rohstoff, der fair gehandelt ist, primär. Jetzt, wenn man den Blick eben auf Kleider wirft, und dort ist zum Teil ein bisschen Verwirrung auch. Wenn man zum Beispiel von Kleidern reden, dann schauen wir primär eigentlich auf Fabriken, also dort, wo Kleider genäht werden. Wir möchten uns dafür einsetzen, dass Näherinnen und Näher in den Fabriken fairere Arbeitsbedingungen haben. Und vielleicht nur für eine Zahl zu nennen, also wir reden nicht von 2-3, wir reden von weltweit etwa 30 bis 40 Millionen, die dort arbeiten. Das ist natürlich massiv viel. Und unser Blick zielt eigentlich dort herab.
Also ihr geht klar auf die sozialen Bedingungen ein, die die Arbeiterinnen und Arbeiter haben, Arbeitsbedingungen, zum Beispiel auch gesundheitlicher Art, also Vergiftungsmöglichkeiten in dieser Richtung?
Klar, also das ist natürlich eine ganze Palette von Bedingungen, die es ausmachen, ob ein Arbeitsplatz gut, fair ist oder ob dort Ausbeutung passiert. Das sind gesundheitliche Aspekte, das ist aber sicher auch ganz stark und wichtig. Die Frage nach der Entlohnung, die Frage nach Arbeitszeiten, wie lang ist ein Arbeitstag? Frage nach Gewerkschaftsfreiheit, das sind so ganz wichtige Themen in diesem Kontext.
Also klare Abgrenzung jetzt zu dem, was Max Havela macht, sie zertifizieren das Produkt möglicherweise, das aus einem Prozess rauskommt, den ihr beobachtet.
Ja, das ist natürlich schon so. Wir haben Berührungspunkte und in dem Sinn kann man vielleicht grob sagen, die Fairtrade-Bewegung und jetzt die Clean Clothes-Kampagne, wir schauen ähnliche Probleme einfach von unterschiedlichen Seiten von der Produktionskette an. Also wenn Fairtrade primär eben mit Rohstoff und mit Fairness gegenüber Bauern zu tun hat, hat die Clean Clothes-Kampagne primär eigentlich der Fokus eben auf Fabriken und faire Arbeitsbedingungen für die Näherinnen und Näher.
Und jetzt, wie wollen ihr denn die Fabrik und Unternehmen dazu bringen, euch überhaupt zuzulassen? Ich meine, die können einfach sagen, uns schauen selber für euch, wir haben das Zeug im Griff.
Ja, also es ist natürlich so, Clean Clothes Campaign ist ja nicht eigentlich vorgestern entstanden. Das ist eine Kampagne, die es seit 20 Jahren gibt, international, in der Schweiz bereits seit 10 Jahren. Es ist sicher gelungen, dass man das Thema hat auf das Tapet gebracht hat und heute kann man eigentlich nicht mehr wegdiskutieren, dass es massivste Probleme gibt in der Textilindustrie. Wir haben mittlerweile ein weltweites Netzwerk von gegen 300 Organisationen und Gewerkschaften und in 12 Ländern nationale Kampagnen. Und das ist natürlich in dem Sinn auch nebst einem Infopotenzial und einem Drohpotenzial, also wenn wir, was sehr oft passiert, von Arbeits- und Menschenrechtsverletzungen direkt vor Ort hören, ist das natürlich auch etwas, was wir zu dieser einkaufenden Firma hier tragen und sie in dem Sinne auch konfrontieren mit den Bedingungen, die in ihrem Zulieferbetrieb herrscht.
Also jetzt haben wir schon eine Kette, also die einkaufen die Produkte von dort, wo sie produziert werden, das ist eine ganze Kette. Wie können Sie denn die überhaupt kontrollieren, ob das dann auch entsprechend eingehalten wird, wenn man dann etwas eingeht miteinander?
Ja, also wir tun ja nicht selber kontrollieren, wir tun auch nicht zertifizieren, wir tun auch kein Label ausstellen. Das ist etwas, was man klar muss sagen. Wir sind eine Kampagne und wir wollen eigentlich dazu beitragen, dass die Firmen hier im Westen, in den Industriestaaten, die Produkte einkaufen, mehr Verantwortung übernehmen. Dazu gibt es mittlerweile durch all die Jahre, wo man aktiv ist, eine Palette an Instrumenten, die man einsetzen kann. Das ist, also allem voran, was wir natürlich eigentlich stark möchten pushen, ist die externe Verifizierung. Das klingt jetzt sehr technisch, aber das heisst eigentlich vor allem, dass Massnahmen, die eine Firma macht, dass die von unabhängiger Seite überprüft werden, ob die auch tatsächlich greifen. Also es haben heute viele Firmen zum Beispiel Verhaltenskodex. Das nützt aber nichts als leeres Papier, wenn es nicht Massnahmen gibt, wo man zum Beispiel auch schaut, dass eben die Arbeitsbedingungen tatsächlich sich verbessern, dass anständige Löhne ausgezahlt werden, dass Arbeitsstunden nicht übermässig sind und so weiter.
Jetzt darf ich da empfehlen, eine Broschüre von euch, die heisst Fair Fashion und da wird die ganze Problematik und das ganze Tiefe auch erklärt. Ich sehe, dass ihr auch ein Drei-Stufen-Modell habt, quasi, um das zu überprüfen. Wenn ihr eine Firma angeht, und ich sage jetzt also mal ein bisschen salopp, ihr beißt die ins Bein, dann wollt ihr ja bestimmte Sachen wissen von dieser Firma. Was sind denn Kriterien, wo ihr könnt nachher sagen, doch, die könnten wir unter Umständen den Konsumenten und Konsumentinnen empfehlen?
Ja, also wir schauen eigentlich eine Firma als Ganzes an. Das ist vielleicht mal auch noch ein Unterschied zu Fairtrade, wo einzelne Produkte zertifiziert. Wir schauen eigentlich, inwiefern hat eine Firma auf der Ebene von Firmenpolitik wirklich Instrumente etabliert, die sie dazu befähigen, dass sie Verbesserungen in der Zulieferkette herbringen können. Das fängt zuerst mal damit an, natürlich, dass wir schauen, wie transparent gibt die Firma Auskunft, weil dort fängt es einfach an, wenn man gar nichts weiss, nicht mal, wo es hergestellt wird, das Produkt, dann ist es so schwierig, irgendetwas nachzuverfolgen. Wir schauen, inwiefern hat die Firma einen Verhaltenskodex, also ist der zum Beispiel auch angebunden an internationale Rechtsnormen, die in dem Sinne eine entsprechende Gültigkeit geben. Wir schauen, wie eine Firma Massnahmen umsetzt, damit der Kodex auch ins Leben kommt. Also wenn zum Beispiel eine Firma...
Also ihr schaut oder ihr überprüft?
Respektive, ja. Wir führen Befragungen durch und tun das zum Teil stichprobenweise.
Wenn es aber vorne kein Papier ist, geduldig.
Ja, das ist richtig. Aber eben, das wollte ich sagen, stichprobenweise auch rückchecken quasi mit unserem Netzwerk. Wir haben, wie gesagt, ein Netzwerk von gegen 300 NGOs und Gewerkschaften und wir hören täglich jenste Arbeits- und Menschenrechtsverletzungen, die vor Ort passieren. Also es ist in dem Sinn schon eingebettet natürlich in das ganze Netzwerk.
Ich habe Sie ganz am Anfang von der Sendung gefragt, bevor wir angefangen haben, wer sich korrekt gekleidet hat und Sie haben mir schon ziemlich ein schlechtes Gewissen gemacht. Meine Jeans sind irgendwie bleich, mein Hemd ist wahrscheinlich auch nicht ganz korrekt eingekleidet, ist auch nicht ganz korrekt und fair im Produktionsprozess. In eurem Modell ist nicht nur das, dass ihr vom Staat, von der Regierung gewisse Sachen erfordert, vom Unternehmen transparent, ihr wollt auch etwas vom Konsumenten. Was soll ich denn machen? Soll ich jetzt einfach statt 10 Minuten posten, mich ein halbes Jahr damit befassen, ob das Produkt okay ist oder nicht?
Nein, also das ist natürlich auch etwas, wo wir unsere Rolle als Erklärung von Bern und als Clean Clothes Campaign sehen, dass wir Informationen zusammentragen, analysieren und den Leuten versuchen auch, Entscheidungsgrundlage in die Hand zu geben. Es geht ja nicht darum, das wird manchmal gesagt, ja, der von der Erklärung von Bern, die tut dem so den Konsum vermiesen, die sagen überall, was alles schlecht ist und so. Es geht ja nicht um das, aber es geht darum, dass man als Konsumentin in aller Regel einfach sehr wenig weiss und das ist schlicht auch nicht realistisch, dass jede Person selber das würde analysieren. Also wir machen zum Beispiel im Textilbereich so einen kleinen Taschen-Shopping-Guide, wo wir halt haben, die einzelnen Firmen beleuchtet und geschaut, inwiefern sie sich einsetzen für Fairness.
Also, sie gehen da klare Namen raus, ich sage, sie denunzieren.
Ja, also denunzieren. Nein, es ist in dem Sinne nicht eine Kauf- oder Boykott-Empfehlung, die wir machen. Es ist eigentlich ein Beitrag, der soll helfen, dass Konsumentinnen und Konsumenten bewussten Entscheid kann treffen, wo sie einkaufen.
Sie machen Empfehlungen?
Wir machen...
Ich darf eine vorlesen.
Ja, okay.
Also, diese Firma hat die und die Kriterien nicht erfüllt. Wir empfehlen der Kundschaft, das Geschäft nicht zu besuchen.
Okay, gut. Bei der ganz krassen sind wir tatsächlich jetzt in dieser letzten Publikation so weit gegangen. Ihr habt aber die zweite Empfehlung nicht vorgelesen. Wir sagen nämlich, den Leuten hier, meldet es zurück an die Firma und fordert mehr Verantwortung. Mhm. Also es geht uns nicht darum, und das muss man klar sagen, dass man Boykott macht. Das hilft letzten Endes niemandem, sondern es geht darum, als Konsumentin ein Statement und auch mehr Fairness einzufordern. Man darf die Macht der Konsumierenden nicht unterschätzen. Das ist tatsächlich etwas, wo wir alle ein Stück Verantwortung können wahrnehmen können und das zurückmelden bei den Firmen.
Es gibt ja eine Petition, die ihr eingereicht habt. Letztes Jahr haben in einer kurzen Zeit über 20'000 Unterschriften gemacht. Die haben dann auch ein T-Shirt lanciert, und er produziert dann quasi in der Kontrolle von Anfang bis zum Schluss und haben herausgefunden, dass wenn man das Zährappen teurer verkauft, dass die Lebensqualität massiv gestiegen ist und massive Sicherheit gibt. Es gibt da auf eurer Internetseite entsprechendes Video. Meine Frage zum Schluss, Frau Luginbühl, ist die, wieso macht ihr das nicht weiter? Es sind 4'000 Tische verkauft worden. Ihr sagt, innerhalb von 4 Wochen, das macht rund 1'000 pro Woche. So wahnsinnig viel ist es nicht. Wieso macht ihr das nicht weiter?
Ja gut, wir sind natürlich nicht eine Modefirma. Oder?
Aber
wir
das war einfach ein guter Gag.
Nein, das ist einfach exemplarisch aufzeigen, dass faire Mode möglich ist. Und auch, was man vielleicht auch dazu noch muss sagen, zum Teil wird fälschlicherweise angenommen, dass faire Mode automatisch teurer ist. Das ist aber nicht so. Es ist nicht so, dass ein höherer Preis mehr Fairness garantiert und auch nicht unbedingt, dass ein teuferer weniger garantiert. Das Beispiel von den 26 Franken, wo wir das T-Shirt verkauft haben, das ist so, dass dort in einem konventionellen 30 Rappen eigentlich an die Arbeiterin gehen. In dem, was wir gemacht haben, sind 40 Rappen, also nur eine 10 mehr. Das ist etwas, was wir hier nicht spüren, aber das ist eigentlich der kleine Unterschied, der vor Ort die grosse, ja, der grosse Unterschied ausmacht, ob eben jemand in Würde kann leben kann.
Bei einem Tageslohn etwa von einem Franken, glaube ich, für 8 Stunden arbeiten, das gehört ja dazu, Arbeitszeiten, gewerkschaftsorientierte Beobachtung. Vorläufigen Dank, Christa Luginbühl, von der Erklärung von Bern, koordiniert eben die Clean Clothes Campaign. Wenn Sie Fragen haben, deres1.ch, gehen Sie auf unsere Internetseite, Mail ins Studio oder rufen Sie auf 0848 440 222. 0848 440 222. I can't tell.
Sorry to disturb you, but I was in the neighborhood. About a friend I've heard picture, could you take a look? Oh, I appreciate you're busy, and time's not your own. Yeah, maybe it would be better if I telephoned. Carrie doesn't live here anymore. Carrie has the room on the second floor. Sorry that she left no forwarding address that was known to me. He said, Carrie doesn't live here anymore. You could always ask at the corner store. Carrie had a date with her own kind of face. It's plain to see. Another missing person, one of many we assume. The young wear their freedom like cheap perfume.
Das ist Ihr Reise, der Treffpunkt um 8 Minuten vor 11. Wir sind doch quasi kurz vor dem Ziel und hätten noch so einen Haufen zu sagen zum Thema fairer Handel. Es hat Reaktionen gegeben aus dem Publikum. Unsere beiden Gäste, das sind Christa Luginbühl von der Erklärung von Bern. Sie koordiniert die Clean Clothes Campaign, also die klare, die schöne, saubere Kleidungskampagne. Wir haben das vorher definiert. Ist schon auf Deutsch vielleicht nicht so glücklich zum Übersetzen. Und der Martin Rohner, Geschäftsleiter von Max Havelaar. Der Tobias Fischer hat einmal die erste Stimme gehabt. Kannst du, Tobias Fischer, mir bitte in dieser Hinsicht mal noch etwas helfen?
Genau, also was per Mail reingekommen ist, das sind gerade zwei Stimmen zu Rose mit Max Havelaar Label, eine kritische Stimme von Robert Nüssli. Er findet es überhaupt unsinnig, dass man aus Afrika und anderen Entwicklungsregionen Rosen per Flugzeug in die Schweiz einfliegt. Dabei gäbe es in der Schweiz auch Rosen. Und ein Hörer will wissen, wie viel mehr das den Produzenten von Fairtrade Rosen überkommen.
Das wäre eine Frage an Herrn Rohner.
Ja, also zuerst mal muss man sagen, dass es wahrscheinlich in der Schweiz gar nicht genug Rosen gibt für den Schweizer Markt. Also entweder entscheidet man sich, gar keine Blumen zu kaufen oder dann idealerweise Blumen, die eben aus dem fairen Handel kommen. Es ist so, dass es leider stimmt, dass Blumen mit dem Flugzeug eingeflogen werden, aber wir haben das mehrfach untersucht und sind eigentlich zum Schluss gekommen, dass Klimaauswirkungen von einer Rose, die in Ostafrika produziert wird, immer noch besser ist, als wenn sie im geheizten Gewächshaus in Holland zum Beispiel produziert wird und dann mit dem Lastwagen in die Schweiz gefahren wird. Also da das können wir ziemlich klar belegen. Es ist auch so, dass die Blumenfarmen in Ostafrika unglaublich wichtige Arbeitgeber sind. Also da leben Zehntausende von Menschen, die sonst keine Arbeit hätten von dieser Produktion. Es ist ein ganz wichtiges Element.
Eine andere Frage, die noch ist, per Mail, ob sich Max Havel auch vorstellen kann, auch Schweizer Produkte ins Sortiment aufzunehmen, beziehungsweise zu labeln. Da gäbe es ja zum Beispiel auch Milchbauern, die keine faire Milchpreise mehr überkommen.
Ja. Die Problematik von den Schweizer Milchbauern ist nehmen durch eine ganz ähnliche natürlich, aber gleichzeitig auch wieder ganz eine andere. Wir sind wirklich spezialisiert auf Bauern und Arbeiterinnen, die in Entwicklungsländern leben und arbeiten. Und das sind dort doch nochmal ein bisschen andere Zustände als in der Schweiz. Und entsprechend konzentrieren wir uns im Moment wirklich auf den globalen Süden.
Jetzt muss ich gleich schnell etwas aufnehmen, was Sie vorhin noch gesagt haben. Die haben dann zum Glück wenigstens ein bisschen Arbeit dort mit der Rose. Wo ich das vorher gesagt habe, als Argument, das jemand aus der Bevölkerung, haben sie mir gesagt, das sei zynisch.
Nein, ich meine, sie haben nicht nur eine Arbeit, sondern die Blumen werden dort sowieso produziert. Und das gibt Arbeitsplätze. Was wir schauen von Max Havela ist, sind, dass das gute Arbeitsplätze sind, dass die Produzenten anständig entlöhnt werden. Ich habe vorhin nicht auf die Frage von den Zuhörern geantwortet, weil ich jetzt nicht genau den Betrag weiss, wie viel dass sie mehr verdienen. Aber wir schauen darauf, dass sie einen Lohn haben, der ihre Lebenskosten deckt. Und vor allem, was sie auch haben, sie sind organisiert, sie sitzen zusammen mit dem Management von diesen Blumenfarmen in einem Gremium, wo sie dann entscheiden können, was sie mit der Fairtrade-Prämie machen, wo sie dann in ihre Entwicklung investieren.
Jetzt, wir reden jetzt wieder von Label. Langsam habe ich das Gefühl, es gäbe ein bisschen genug Label. Ist das etwas, was ihr auch beobachtet, dass es quasi eine Konzentration gibt, dass der Konsument vielleicht auch ein bisschen ringer hätte? Er schreibt jemand, man könnte ja zum Beispiel Fairtrade und Clean Clothes Campaign als eine Kampagne machen.
Ja, also tatsächlich ist es so, dass Konsumentinnen heute sicher kritischer sind, aber auch viel mehr verunsichert, weil es so viele Labels gibt. Ich glaube, man muss dazu zwei Sachen sagen, die wichtig sind. Etwas, es gibt heute kein glaubwürdiges Label, das faire Arbeitsbedingungen in der Textilindustrie würde garantieren. Es gibt einzige Label, die einzelne Teilaspekte garantieren, zum Beispiel fair gehandelte Rohstoffe oder gewisse Gesundheitsaspekte. Und das Zweite, was man klar muss sagen, so in dem heutigen Bio-Boom, wo wir eigentlich drinnen stecken, ist, dass die grosse Veränderung nicht kommt, wenn eine Firma einfach einen grünen Socken anbietet, sondern eigentlich erst, wenn sie sich als gesamte Firma verändert und die Unternehmenspolitik anpasst für faire Zulieferkettinnen.
Kurz zum Schluss, Frau Luginbühl, was ist Ihr grösstes Anliegen für die nächsten 10 Jahre für CCC, also Clean Clothes Campaign?
Ja, ich hoffe wirklich, dass wir die Abwärtsspirale, wo wir drinnen sind, dass wir die können stoppen. Die Löhne sind in den letzten Jahren ins Bodenlose runtergefallen. Wir reden von einem Lohnniveau, wo den Leuten heutzutage 20-50% von den Kosten deckt, die sie davon natürlich nicht leben können. Und ich hoffe mir, dass wirklich ein Umdenken passiert bei den Firmen und auch, dass Konsumenten, Konsumentinnen weiterhin kritisch bleiben und ihre Teilverantwortung wahrnehmen.
Martin Rohner, Geschäftsleiter von Max Havela. Kurz bitte Ihre grösste Hoffnung bezüglich Fairtrade.
Ja, die Sendung läuft ja unter dem Titel «Wir sind Weltmeister im fairen Handel», aber ich möchte das auch ein bisschen relativieren. Wir sind, wie das Christa Luginbühl vorhin gerade gesagt hat, wir sind erst am Anfang. Es gibt noch sehr einen weiten Weg zu gehen. Und ich denke, was Konsumenten wirklich auch machen können. Sie sollten sich überlegen, was sind ihre liebsten Produkte, ihre liebsten Marken und sollten diesen Marken und Firmen ein E-Mail schicken und sagen, ich will fairen Handel.
Also Konsumenten an die Macht, das ist der DRS1-Treffen gewesen. Merci vielmals.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.